Tag um Tag und Nacht um Nacht schwollen die weiten Wasser des Qinteng an, rauschten vorbei an einem Dorf namens Niu, unweit der Hauptstadt Lingnan und ostwärts bis zum Meer. An jenem heißen Augusttag leuchteten die Blätter der hohen Talgbäume an seinem Ufer flammend rot. Das Gras rings um das Dorf färbte sich bereits gelb, und die Bäume warfen in der untergehenden Sonne lange Schatten auf das öde Land. Um die zwei großen Pinien auf dem Marktplatz scharten sich die Dorfleute, Frauen, Männer und Kinder, wo sie gebannt den Geschichten eines hageren älteren Mannes lauschten. Jener Mann schien um die 50 Jahre alt und trug eine lange Kutte, die einmal schwarz gewesen sein musste, ihm jedoch nun in verwaschenem Blaugrau um den Leib schlotterte. Schon hörte man ihn mit den Birnenhölzern klappern und mit dem Bambusstock in seiner Linken rhythmisch die Sanduhrtrommel schlagen. Dazu sang er:
»Die Pfirsichbäume, besitzerlos, öffnen ihre Blüten. Die Tabakfelder brach und weit locken die Krähen. An alten Brunnen, inmitten verfallener Mauern, sah man einst Familien zusammenstehen.«
Wieder schlug der Geschichtenerzähler seine Hölzer aufeinander und hob an:
»Dieses Lied handelt von der Zeit nach dem Krieg, als die Dörfer vernichtet und die Familien auseinandergerissen waren. Heute sollt ihr von der Familie Je hören. Vater, Mutter, Sohn und Tochter, die durch die Invasion der Jin getrennt wurden und erst nach vielen Jahren und verschlungenen Pfaden glücklich wieder vereint waren und in ihr Heimatdorf Weijiao zurückkehrten. Das Dorf allerdings fanden sie von den Truppen der Jin zu Schutt und Asche niedergebrannt. Nichts anderes blieb den Jes übrig, als nach Kaifeng zu gehen und dort einen Neuanfang zu wagen. Wie heißt es doch? Immerfort drohen Unwetter vom Himmel, immerzu ist der Mensch von Unheil bedrängt. Kaum in Kaifeng angekommen, traf die bedauernswerte Familie auf Soldaten der Jin. Der Blick des Kommandanten fiel sogleich auf die Tochter der Jes, die zu einer hübschen jungen Frau herangereift war. Flugs sprang er vom Pferd und schnappte sie sich. Höhnisch lachend warf er sie über seinen Sattel und rief:
»So, junge Frau, du kommst mit mir und wirst dich um eine alte Mutter kümmern.«
Sie strampelte und versuchte verzweifelt, sich dem Soldaten zu entwinden.
»Gehorchst du nicht, dann töte ich deine Familie«,
fuhr der Soldat sie an und versetzte ihrem Bruder einen solchen Hieb mit seinem Wolfzahnknüppel, dass er ihm den Schädel spaltete und der Arme sogleich sein Leben aushauchte. »Das Jenseits empfängt eine arme Seele, das Diesseits ist eines jungen Menschen beraubt.« Der alte Je und seine Frau warfen sich schluchzend über den Leichnam ihres Sohnes, doch der Anführer holte abermals mit seinem Wolfszahnknüppel aus und schlug auch die Eltern tot. Die Tochter heulte und flehte nicht mehr und sagte nur:
»Lasst ab, Herr Kommandant, ich komme mit euch.«
Der Kommandant freute sich, seinen Willen zu bekommen. Kaum hatte er sie aber losgelassen, schnappte sich die junge Frau sein Schwert, zog es aus der Scheide und hielt es ihm zornig vor die Brust. Der Kommandant war jedoch ein geschickter Kampfkünstler und hatte nicht umsonst viele Gefechte für sich entschieden. Allein mit der Kraft seines Atems stieß er sie so heftig von sich, dass sie zu Boden stürzte.
»Elendes Weibsstück!« schrie er.
Schon hatte die Tochter der Jes sich mit dem Schwert die Kehle durchgeschnitten. Die Beklagenswerte?
Schön wie die Blumen und das Mondlicht wanderte die untröstliche Seele hinter die neun Quellen.
Singend und erzählend schlug der Mann die Sanduhrtrommel mit dem Bambusstock im Takt. Das gebannt lauschende Volk begleitete seine Worte in einem Chor von Zähneknirschen, Wutgeschrei und tiefen Seufzern.
»Hört mich an, ihr Leute, und merkt euch gut! Wer ein Mensch ist, sieht auf andere nicht herab, aber zu den Göttern sieht er auf. Wenn böse Taten nicht vergolten werden, frisst auf Erden bald der Mensch den Menschen auf.« Die Truppen der Jin haben das Reich unserer großen Song-Dynastie erobert, gemordet und gebrandschatzt, vergewaltigt und geplündert, jede erdenkliche Untat verübt. Doch wer wird diese Untaten für uns rächen? Niemand. Als die Hüter unseres eigenen Reiches tragen Schuld daran, als hätte China nicht genug Soldaten, die gegen die Invasoren kämpfen könnten. Doch kaum stehen sie ihnen gegenüber, ergreifen die Mächtigen die Flucht und überlassen uns, arme Bauern, unserem Schicksal. Im Norden des Landes hat viele Familien das gleiche Schicksal ereilt wie das der unglücklichen Familie Ye. Ihr hier im Süden, verehrte Zuhörer, lebt dagegen im Paradies. Doch was, wenn die Jin eines Tages auch euch überfallen? Wer wäre nicht lieber ein Hund in Friedenszeiten als ein Mensch in Zeiten des Krieges? Der euch heute die Geschichte von der sittsamen Tochter der Yes zu Gehör gebracht hat, heißt 15. Zhang mit Namen und dankt für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Noch einmal schlug der Geschichtenerzähler kräftig die Birnenhölzer aufeinander, dann ließ er einen Holzteller herumgehen. Die Dorfleute legten ein paar Münzen darauf, die er dankend einsteckte. Dann packte er seine Sachen zusammen. Als die Menge auseinandergegangen war, trat ein ungefähr 20-jähriger Mann auf ihn zu und sprach ihn mit einem deutlich nordchinesischen Akzent an.
»Darf ich fragen, 15. Zhang, ob ihr gerade aus dem Norden gekommen seid?«
Zhang musterte den hochgewachsenen Mann mit den buschigen Augenbrauen und den großen Augen von oben bis unten.
»So ist es. Dürfte ich euch dann auf einen Schluck einladen?« »Ich kann mich doch nicht von einem wildfremden Menschen einladen lassen.« »Nach ein paar Bechern sind wir uns nicht mehr fremd«, lächelte der junge Mann. »Wenn ich mich vorstellen darf, ich heiße Guo. Mein Vorname lautet Xiao Xian. Und das hier ist mein Freund Yang Tiexin«, sagte er und deutete auf einen Mann mit auffallend heller Haut neben ihm. »Wir haben gerade eure Geschichte gehört und möchten uns für den gelungenen Vortrag bedanken. Allerdings hätten wir ein paar Fragen dazu.«
»Nur zu. Fragt. Es freut mich, dass uns das Schicksal heute zusammengeführt hat.«
Die drei machten sich auf den Weg zur Dorfschenke, die von einem Krüppel namens Chu San geführt wurde, der ihnen auf Krücken zwei Krüge warmen Reisschnaps servierte, dazu geröstete Saubohnen, gesalzene Erdnüsse, getrockneten Tofu und halbe 100-jährige Eier. Dann ließ er die drei Männer allein, hockte sich auf einen Schemel an der Tür und betrachtete die untergehende Sonne am Horizont. Gu Xiaoxian schenkte dem alten Zhang Schnaps ein und schob ihm die Teller hin.
»Prost! Hier, auf dem Land, bekommen wir nur am 2. und am 16. Tag des Monats Fleisch zu kaufen. Bitte verzeiht, wenn ich euch nichts anderes zum Schnaps anbieten kann.«
»Keine Sorge, mir ist der Schnaps genug.
Sagt, dem Tonfall nach kommt ihr aus dem Norden, nicht wahr?«
»Aus Shandong. Uns wurde die Barbarei der Jin zu viel, weshalb wir vor 3 Jahren in den Süden geflohen sind. Der freundliche Menschenschlag hier gefiel uns, also sind wir geblieben. Ihr habt vorhin gesagt, das Leben im Süden sei ein Paradies, solange die Truppen der Jin nicht auch hier einfallen. Glaubt ihr etwa, die Jin könnten bald den Yangtze überqueren?«
»Ach«, stöhnte Shang. »Der Süden ist voll von Schönheiten und üppig gedeihenden Landschaften. Der Reichtum liegt im Vergleich zum Norden förmlich auf der Straße. Warum sollten die Jin nicht eines Tages danach greifen wollen? Ob sie es tun werden oder nicht, hängt aber weniger von denen ab als von unseren werten Regenten am Hof in Lingnan.« »Wie kommt ihr denn darauf?« fragten Guo Xiuxian und Yang Tiexin wie aus einem Mund.
»Wir Chinesen sind dem Volk der Juchen an der Zahl weit überlegen. Würde sich der Hof dazu entschließen, ihnen ein Heer aus anständigen und treuen Soldaten entgegenzustellen, hätten die Juchen keine Chance. 3 nutzlose Kaiser, Qin Song, Gao Song und ihr Vater Hui Song, haben ihnen den Norden kampflos überlassen und unser Land in die Hände korrupter Beamter gelegt, die das Volk schikanieren. Die tapferen Generäle dagegen, die für ihr Land einstanden, haben sie eingesperrt und ihnen die Köpfe abgeschlagen. Auf beiden Händen haben sie den Jin unser blühendes Land dargeboten, und die haben das Geschenk bar jeder Demut angenommen
und wissen es nicht zu schätzen. Wenn das so weitergeht, werden die korrupten Hofbeamten noch vor den Jin niederknien und sie um die Invasion bitten. Genau so ist es. Guo Xiaoxian schlug mit der Hand so heftig auf den Tisch, dass die Trinkschalen, Teller und Essstäbchen tanzten.